Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute kommt aus Josua Kapitel 22. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen und bitte die Gemeinde für das Lesen von Gottes Wort sich zu erheben. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Damals rief Josua die Rubeniter und die Gaditer und den halben Stamm Manasse. Und er sprach zu ihnen, ihr habt alles gehalten, was Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat und habt meine Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Ihr habt eure Brüder nicht verlassen diese lange Zeit bis auf diesen Tag und habt das Gebot des Herrn, eures Gottes, gehalten. Und nun hat der Herr, euer Gott, euren Brüdern Ruhe verschafft, wie er zu ihnen geredet hat. Und nun wendet euch und zieht zu euren Zelten, in das Land eures Eigentums, das Mose, der Knecht des Herrn, euch jenseits des Jordan gegeben hat. Nur achtet sehr darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat. Den Herrn, euren Gott, zu lieben und auf allen seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten und ihm anzuhangen, und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurem ganzen Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie, und sie zogen zu ihren Zelten. Und der einen Hälfte des Stammes Manasse hatte Mose in Bassan ein Erbteil gegeben, aber seiner anderen Hälfte hatte Josua mit ihren Brüdern diesseits des Jordan im Westen ihr Erbteil gegeben. Und als Josua sie zu ihren Zelten entließ, da segnete er auch sie. Und er sprach zu ihnen und sagte, kehrt zu euren Zelten zurück, mit vielen Reichtümern und mit vielem Vieh, mit sehr vielem Vieh, mit Silber und mit Gold und mit Kupfer und mit Eisen und mit Kleidern in großer Menge. Teilt die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. So kehrten die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse zurück und zogen weg von den Kindern Israel, von Silo, das im Land Kanaan ist, um in das Land Gilead zu ziehen, in das Land ihres Eigentums, in dem sie sich ansässig gemacht hatten, nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Und als sie in die Bezirke des Jordan kamen, die im Land Kanaan sind, da bauten die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen Altar am Jordan, einen Altar groß von Ansehen. Und die Kinder Israel hörten sagen, siehe, die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut, angesichts des Landes Kanaan in den Bezirken des Jordan, den Kindern Israels gegenüber. Und als die Kinder Israels hörten, da versammelten sie sich die ganze Gemeinde der Kinder Israel nach Silo, um gegen sie hinauszuziehen zum Krieg. Und die Kinder Israel sandten zu den Kindern Ruben und zu den Kindern Gad und zum halben Stamm Manasse in das Land Gilead, Phinehas, den Sohn Eliesas, des Priesters, und 10 Fürsten mit ihm, je einen Fürsten für ein Vaterhaus, von allen Stämmen Israels. Und sie waren jeder das Haupt ihres Vaterhauses unter den Tausenden Israels. Und sie kamen zu den Kindern Ruben und zu den Kindern Gad und zum halben Stamm Manasse in das Land Gilead und redeten mit ihnen und sprachen, so spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Treulosigkeit, die ihr gegen den Gott Israels begangen habt, dass ihr euch heute abwendet von der Nachfolge des Herrn, indem ihr euch einen Altar baut, um euch heute gegen den Herrn zu empören? Ist es uns zu wenig an der Ungerechtigkeit Peors, von der wir uns noch nicht gereinigt haben, bis auf diesen Tag? Und doch kam die Plage über die Gemeinde des Herrn? Und ihr wendet euch heute ab von der Nachfolge des Herrn, und es wird geschehen. Empört ihr euch heute gegen den Herrn, so wird er morgen über die ganze Gemeinde Israel erzürnen. Jedoch wenn das Land eures Eigentums unrein ist, so kommt herüber in das Land des Eigentums des Herrn, wo die Wohnung des Herrn weilt, und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber empört euch nicht gegen den Herrn und empört euch nicht gegen uns, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn, unseres Gottes. Hat nicht Achan, der Sohn Serachs, Untreue an dem Verbannten begangen, und ein Zorn kam über die ganze Gemeinde Israels, und er kam in seiner Ungerechtigkeit nicht als Einzelner um. Und die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten und sprachen zu den Häuptern der Tausenden Israels: Der Gott der Götter, der Herr, der Gott der Götter, der Herr, er weiß es und Israel soll es wissen. Wenn es aus Empörung und wenn es aus Treulosigkeit gegen den Herrn geschehen ist, so mögest du uns nicht retten an diesem Tag, dass wir uns einen Altar gebaut haben, um uns von der Nachfolge des Herrn abzuwenden, und wenn es geschehen ist, um Brandopfer, Speisopfer darauf zu opfern, und wenn, um Friedensopfer darauf zu opfern, so möge der Herr es fordern. Und wenn wir nicht aus Besorgnis vor einer Sache dies getan haben, indem wir sprachen: Künftig werden eure Kinder zu unseren Kindern sprechen und sagen: Was geht euch, der Herr, der Gott Israels, an? Der Herr hat ja seine Grenze, den Jordan, zwischen uns und euch gesetzt. Ihr Kinder Ruben und ihr Kinder Gad, ihr habt keinen Teil an dem Herrn. Und so würden eure Kinder machen, dass unsere Kinder aufhören, den Herrn zu fürchten. Und so sprachen wir: Wir wollen uns doch daran machen, den Altar zu bauen. Nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeugnis soll es sein zwischen uns und euch und zwischen unseren Geschlechtern nach uns, damit wir den Dienst des Herrn vor ihm verrichten, mit unserem Brandopfer und mit unserem Schlachtopfer und mit unserem Friedensopfer, und damit nicht eure Kinder künftig zu unseren Kindern sagen: Ihr habt keinen Teil an dem Herrn. Und wir sprachen: Geschieht es, dass sie künftig zu uns oder zu unseren Geschlechtern so sprechen, so werden wir sie sagen: Seht das Abbild des Altars des Herrn, das unsere Väter gemacht haben. Nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge soll es sein zwischen uns und euch. Fern sei es von uns, dass wir uns gegen den Herrn empören und uns heute von der Nachfolge des Herrn abwenden, indem wir einen Altar bauen für Schlachtopfer außer dem Altar des Herrn, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung ist. Und als Phinehas, der Priester, und die Fürsten der Gemeinde und die Häupter der Tausende Israels, die bei ihnen waren, die Worte hörten, die die Kinder Ruben und die Kinder Gad und die Kinder Manasse redeten, war es gut in ihren Augen. Und Phinehas, der Sohn Eleasers des Priesters, sprach zu den Kindern Ruben und zu den Kindern Gad und zu den Kindern Manasse: Heute erkennen wir, dass der Herr in unserer Mitte ist, weil ihr diese Treulosigkeit nicht gegen den Herrn begangen habt. Jetzt habt ihr die Kinder Israels von der Hand des Herrn errettet. Und Phinehas, der Sohn Eleasers des Priesters, und die Fürsten kehrten zurück von den Kindern Ruben und von den Kindern Gad aus dem Land Gilead in das Land Kanaan zu den Kindern Israels und brachten ihnen Antwort. Und die Sache war gut in den Augen der Kinder Israels. Und die Kinder Israel priesen Gott und sprachen nicht mehr davon, gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg, um das Land zu verderben, in dem die Kinder Ruben und die Kinder Gad wohnten. Und die Kinder Ruben und die Kinder Gad nannten den Altar Zeuge, denn es ist ein Zeuge zwischen uns und den Herrn, der Gott ist. Lasse meinen Gang in deinem Wort fest sein und lass kein Unrecht über mich herrschen. Möge Gott uns das schenken. Ihr dürft euch setzen. Die Landaufteilung ist nun endgültig fertig. Und mit dem Kapitel heute beginnt der letzte von drei Teilen des Buches Josuas. Zuerst war es die Landeroberung und dann die Landeinnahme durch das Aufteilen des Landes. Und jetzt gilt es, das Land zu behalten. Dies ist Gottes Land. Und er hat dem Volk Israel deutlich gemacht: Dieses Land soll nicht verunreinigt werden. Wenn sie es verunreinigen, würde Gott sie aus dem Land entfernen. Das wird uns sehr deutlich in 5. Mose 30, die Verse 17 bis 18. Das lese ich: Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorcht, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so verkündige ich heute, euch heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lange leben werdet in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, damit du dorthin kommst und es in Besitz nimmst. Also nun war es dran, dass Israel das Land, das Gott ihnen als Besitztum gegeben hat, zu behalten. Als ich zuerst dieses Kapitel gelesen habe, sind mir viele negative Aspekte aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Und ich denke, nachdem man immer wieder gesehen hat, wie das Volk Israel sich geweigert hat, Gottes Gebote und Anweisungen zu folgen, fällt es einem nicht schwer, zu sehen, was sie schon wieder falsch machen. Zum Beispiel, es war aufgrund von Hörsagen, dass die 10 Stämme gegen die 2 Stämme oder die 2,5 Stämme in den Krieg ziehen wollen. Die 10 Stämme sind bereit, in den Krieg gegen die 2,5 Stämme zu ziehen, weil sie einen Altar gebaut haben. Jedoch weigern sich die 10,5 Stämme, gegen die Leute in den Krieg zu ziehen, die Kanaaniter, die hunderte falsche Altäre haben. Ne, nach dem Prinzip, erstmal den Balken nach seinem eigenem Auge, bevor du versuchst, dem anderen was zu sagen. Nach der Erklärung der 2 Stämmen, wieso sie den Altar gebaut hatten, kommt keine Entschuldigung von den 10 Stämmen, dass sie sich voreilig falsch verschuldigt hatten. Jedoch, diese negativen Aspekte müssen korrigiert werden. Sie sollen korrigiert werden, aber sie sollen zugleich nicht ignoriert werden. Die Korrektur ist wichtig, weil es hier nicht um die einzelnen Fehler geht, die Israel begangen hat. Obwohl wir auch wertvolle Lektionen davon lernen können. Wir würden aber das große Ganze verpassen, wenn wir uns nur auf diese Aspekte uns beschränken. Im Buch Josua geht es darum, dass Gott treu ist. Wir haben die Überschrift gegeben, treu ist der Gott, der spricht. Und er hat seine Verheißungen erfüllt und er steht zu seinem Wort. Darum geht es in den ersten 21 Kapiteln vom Buch Josua. Keines der Worte, die Gott ihnen gesagt hatte, bis in den letzten Versen vom letzten Kapitel war, fiel zum Boden. Wir haben 21 Kapitel von der Treue Gottes gesehen, durch alle Erfolge und Fehler des Volkes Israels. Und nun ist es dran, dass die Kinder Israel entsprechend antworten. Paulus baut auch viele seiner Briefe so auf. Er tut zuerst die Theologie und die Errettung beschreiben und dann fordert er uns auf, als Christen, als Nachfolger Jesus Christus, auf diese Errettung zu antworten, auf das, was er auch in seinen Briefen uns lehrt. Was bedeutet es dann für unser Leben, dass wir errettet wurden? Dass Gott treu war, indem er seine Verheißung erfüllt hat. Im Grunde ruft Gott seinem Volk auf, treu zu sein. Darum geht es in den letzten 3 Kapiteln und vor allem in Kapitel 22. Und Israel tut genau das in Bezug auf 2 Bereichen im Leben. Sie streben eifrig danach, wirklich eifrig danach, um die wahre, richtige Anbetung Gottes zu erhalten und zugleich die Einheit, die Gott geschaffen hat, zu bewahren. Diese 2 Aspekte, eine wahre, richtige Anbetung und die Einheit. Wo sie jetzt Ruhe haben von den Feinden von außen, kommt jedoch die Bedrohung von innen. Und darum geht es in diesem Kapitel. Jedoch sollen wir das Negative, wie ich gesagt habe, vorhin nicht ignorieren, weil es sind oft diese negativen Aspekte, die Sachen, die uns eher schnell in den Auge fallen, die im Vordergrund geraten, die dazu führen, dass wahre, richtige Anbetung Gottes und die Einheit bedroht werden. Oft bieten diese Aspekte dem Feind ein Einfallstor, um die Einheit zu stören und die Anbetung Gottes somit anzugreifen. Darum lasst uns den heutigen Kapitel anschauen und es ist unter dem Thema Gottes Treue ruft uns auf, ihm treu zu sein. Wir wollen 3 Punkte uns anschauen. Erstens in der Treue zum Auftrag Gottes, zweitens in der Treue zur reinen Anbetung und drittens in der Treue zur Einheit des Bundesvolkes. Gottes Treue ruft uns auf, ihm treu zu sein. Erstens in der Treue zum Auftrag Gottes, zweitens in der Treue zu seiner Anbetung und in der Treue zur Einheit des Bundesvolkes. Kommt zum ersten Punkt. Treu zu sein im Auftrag Gottes oder zum Auftrag Gottes. Die ersten 8 Verse sind sehr erfrischend zu lesen eigentlich, nachdem wir die anderen Kapitel von Josua gelesen haben, wenn wir das Volk Israel betrachten. Weil Ruben, Die Rubeniter und die Gaditer und der halbe Stamm Manasse werden gelobt, weil sie gehorsam waren. Zuerst erkennt Josua den Gehorsam, den die Stämme Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse hatte, an. Dreimal wird es erwähnt, Vers 2 und 3. Und er sprach zu ihnen, ihr habt alles gehalten, was Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat. Und habt meine Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habt. Ihr habt euren Brüder nicht verlassen, diese lange Zeit bis auf diesen Tag, und habt die Gebote des Herrn, eures Gottes, gehalten. Mose hatte diese 2,5 Stämmen geboten, als sie damals noch nicht den Jordan überquert hatten, weil sie auf der anderen Seite bleiben wollten, in 4. Mose 32, 20, dass sie trotzdem mit dem Rest des Volkes über den Jordan ziehen müssen und mit ihnen kämpfen müssen, bis das ganze Land unterjocht war. Das war ihr Auftrag, den sie von Gott bekommen haben. Und das mussten sie tun, damit sie Segen bekommen in dem Land, in dem sie als Erbteil haben wollten. Josua achtet darauf, dass sie auch zu diesem Wort stehen und dass sie auch dem Folge leisten, was Mose ihnen geboten hat. Und das lesen wir in 1. Josua 1, Kapitel, Vers 12. Und da wird beschrieben, dass sie kämpfen sollen, bis der Herr ihren Brüdern Ruhe geschaffen hat. Und Josua macht deutlich, dass Gott derjenige ist, der ihnen diesen Auftrag gegeben hat, indem er es wiederholt und sagt, ihr habt die Gebote Gottes gehalten. Und er segnet sie und entlässt sie, dass sie zurückgehen. Der Vers 7 scheint irgendwie die Geschichte hier ein bisschen zu unterbrechen, weil da wird Manasse irgendwie nochmals extra aufgezählt. Es ist jetzt nicht ganz deutlich, ob der halbe Stamm Manasse östlich vom Jordan angesprochen wird oder westlich vom Jordan angesprochen wird. Irgendwie passen beide nicht. Östlich würde nicht passen, weil sie wurden ja schon im Vers 1 erwähnt. Westlich würde nicht passen, weil sie ziehen ja nicht zurück über den Jordan. Und darum ist es eher wie ein Einschub und man könnte direkt eigentlich von Vers 6 weiterlesen in Vers 8, wo Josua ihnen quasi diesen Segen gibt, dass sie mit ihren Reichtümern über den Jordan gehen sollen, den Gott ihnen gesegnet hat. Und dieser Segen war aufgrund des Gehorsams, das die Rubeniter, die Gaditer und der halbe Stamm Manasse geleistet haben. Wir sehen erneut, dass Gott die belohnt, die auch treu zu ihm stehen, die seine Aufgaben in den Bereichen, wo er sie aufstellt, treu ausüben. Aber er entlässt sie nicht nur mit einem Segen, er entlässt sie auch mit einer Ermahnung, dass sie dem Herrn treu bleiben sollen, dass sie sich dem Herrn anhangen sollen, sich nicht weich abweichen sollen von den Geboten Gottes. Im letzten Vers fasst er quasi einfach das größte Gebot, dass es gibt zusammen, liebt Gott mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele. Also ihr sollt Gott stetig lieben mit eurem ganzen Sein. Und dann entlässt er sie. Aber es war jetzt nicht einfach, dass das Volk jetzt sagt, ja, ciao, wir haben unsere Aufgabe erledigt und jetzt gehen wir wieder rüber. Nee, sie waren 7 Jahre, circa 7 Jahre lang unterwegs mit ihren Brüdern im Krieg. Sie sind Kameraden gewesen, standen Seite an Seite. Es haben sich ohne Zweifel starke Freundschaften gebildet. 7 Jahre ist länger als der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und wir wissen von den Zeiten, dass sich da durch Kameradschaften Freundschaften gebildet haben. Und wir hören noch von Geschichten, wie Leute, die heute noch leben, von den Kriegen sich treffen und diese Freundschaft schätzen. Der Krieg verbindet Menschen auf eine andere Art und Weise, wie wenn es ruhig um einen ist. Daher war dieser Abschied bestimmt nicht emotionslos. Es war bestimmt ein Gemisch von Freude, endlich nach Hause gehen zu dürfen, zur Familie. Aber andererseits auch mit Traurigkeit, Abschied zu nehmen von Menschen, mit denen man die letzten 7 Jahre intensiv erlebt hat. Und dann lesen wir Vers 9 und Vers 10. Sie machen sich auf den Weg, gehen zum Jordan und vor sie den Jordan überqueren, bauen sie noch diesen Altar. Und aufgrund dessen, dass so eine enge Freundschaft verbunden war, dass sie 7 Jahre lang miteinander gekämpft haben, umso schockierender ist es, was wir in den nächsten Versen lesen. Irgendwie passt das nicht zusammen. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. In der Treue zur reinen Anbetung. Lesen die Verse 11 und 12. Und die Kinder Israel hörten sagen, siehe, die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse haben ein Altar gebaut, angesichts des Landes Kanaan in den Bezirken des Jordan, den Kindern Israel gegenüber. Und als die Kinder Israels hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Kinder Israel nach Silo, um gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg. Was war es, das die Kinder Israel dazu geführt hat, dass sie gegen denen, mit denen sie 7 Jahre lang gemeinsam gekämpft haben, jetzt in den Krieg ziehen wollen? Uns wird nichts davon berichtet, dass einer irgendwie den anderen beleidigt hat oder irgendwie was weggenommen hatte oder was Schlimmes passiert wäre, dass man aus diesem Grund irgendwie Krieg führen müsste. Sie haben doch bloß ein Altar gebaut. Was kann daran so schlimm sein? Was haben die Kinder Israel gedacht, als sie von diesem Altar gehört haben? Sie dachten bestimmt, naja, ein Altar baut man, um darauf zu opfern. Es ist ein Ort, wo man hinkommt und Rituale durchführt. Aber hatte Gott uns nicht ein Gebot gegeben bezüglich Altäre? Ja genau, 3. Mose 17. Das ganze Kapitel handelt davon, dass man nur dort Opfer bringen darf, wo Gott es bestimmt hat. Und der einzige Ort, wo Gott bestimmt hat, dass man Opfer bringen sollte, war der Altar vor dem Zelt der Zusammenkunft. Also wenn jemand jetzt einen anderen Altar baut, was wird dadurch zum Ausdruck gebracht? Sie haben sich vom Gott Israel abgewandt und opfern einem anderen Gott. Und was man mit solch einem Menschen machen soll, ist ja klar, das haben wir in der Schriftlesung heute aus 5. Mose gehört. Ausrotten, verbrennen und auf gar keinen Fall in irgendeiner Form sich mit dem beschmutzen, was die gemacht haben. Also haben die Kinder Israel, die 10 Stämme, haben jetzt Angst, dass aufgrund diesem Altar, den die 2,5 Stämme gebaut haben, das ganze Volk bestraft wird, wenn sie jetzt nicht richtig handeln. Das lesen wir in den Versen 17, 18 und 20, dass es ihnen darum geht, dass ganz Israel bestraft wird, vor allem in Vers 18. Und ihr wendet euch heute ab von der Nachfolge des Herrn, und es wird geschehen. Empört ihr euch heute gegen den Herrn, so wird er morgen über die ganze Gemeinde Israel erzürnen. Könnt ihr sehen, dass das der Grund ist, warum die Kinder Israel so heftig reagieren, dass die 2,5 Stämme ein Altar gebaut haben und darum in den Krieg ziehen wollen. Und das muss uns jetzt klar sein. Das, was sie machen, das ist nicht falsch. Sie denken und handeln richtig. Man könnte meinen, das ist das erste Mal, dass Israel das Richtige macht. Das macht, was sie machen sollten. Auch wenn es so heftig ist, sie sind gehorsam dem Gebot Gottes gegenüber und sie eifern für eine reine Anbetung. Sie wollen treu sein in dem, was Gott ihnen vorgeschrieben hat. Wie sie ihn anbeten sollen und wo es gilt, Opfer zu bringen. Und das beinhaltet, wenn jemand nicht nach dem Glauben handelt und lebt, wie die 2,5 Stämme es erscheinen mag, dass sie ausrotten müssen. Wenn es so scheint, als wären sie vom Glauben abgewendet, dann gilt es, dass die wahre reine Anbetung angefochten wird und sie nicht gemeinsam als eins Gott anbeten können. Und so muss diese Person, diese Stadt, dieses Volk weg. Aber sie sind nicht nur treu in dem Auftrag gegenüber des Altars und dass sie dort richtig handeln müssen, sondern sie sind auch treu in, wie sie diesen Akt durchführen müssen. Das haben wir auch in der Schriftlesung gehört. Sie sollen zuerst Zeugen holen und sie sollen untersuchen, ist das, was wir hören, was wir sehen, wahr. Und wenn es wahr ist, folgt die Bestrafung. Wenn nicht, dann werden sie geschont. Und darum tun die 10 Stämme eine Delegation zusammen erstellen, die zu den 2,5 Stämmen rübergehen soll. Interessant ist die Zusammensetzung dieser Delegation. Was auffallen sollte, ist, dass weder Josua noch Eliezer noch die Häupter der Stämme hier aufgezählt werden. Es ist der Sohn von Eliezer, Phinehas, und die Fürsten der Stämme. Es ist im Grunde die nächste Generation, die jetzt ihren Aufgaben antreten. Und wie erfreulich ist es zu sehen, dass sie es richtig machen und dass sie es richtig machen wollen. Aber sehr besonders ist der Phinehas. Er ist der geeignete Mann für diese Situation. Einerseits, weil er der Sohn des Eliezers ist, der Priester ist, und hier geht es ja um die Anbetung Gottes. Aber andererseits, weil er mit solch einer Situation schon die Erfahrung 2-mal gemacht hatte, wo sich das Volk nicht an Gottes Geboten hält und Gott dafür das ganze Volk bestraft. Lass mich euch vorlesen aus 4. Mose 5, damit ihr ein Bild bekommt, von wer dieser Phinehas ist. Und Israel blieb in Sittim, und das Volk fing an zu huren mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihren Göttern ein, und das Volk aß und beugte sich nieder vor ihnen, vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich den Baal Peor, und der Zorn des Herrn entbrannte gegen Israel. Da sprach der Herr zu Mose: Nimm alle Häupter des Volkes und hänge sie dem Herrn auf vor der Sonne, damit die Glut des Zorns des Herrn sich von Israel abwende. Und Mose sprach zu den Richtern Israels: Erschlagt jeder seine Leute, die sich an Baal Peor angehängt haben. Und siehe, ein Mann von den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern, vor den Augen Mose und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, als diese am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft weinten. Und als Phinehas, der Sohn Eliezers, des Sohnes Aarons, des Priesters, es sah, da stand er auf aus der Mitte der Gemeinde und nahm eine Lanze in seine Hand, und er ging mit dem israelitischen Mann nach in das Innere seines Zeltes und durchstach sie beide, mit den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Bauch. So wurde die Plage von den Kindern Israels abgewehrt. Und an der Plage gestorben waren 24.000. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Phinehas, der Sohn Eliezers, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, indem er in meinem Eifer in ihre Mitte geeifert hat, so dass ich die Kinder Israels nicht in meinem Eifer vertilgt habe. Darum sprich: Siehe, ich gebe ihm einen Bund des Friedens, und er wird ihn und seinen Nachkommen nach ihm ein Bund ewiges Priestertums sein, weil er für seinen Gott geeifert und für die Kinder Israels gesühnt, Sühnung getan hat. Und der Name des erschlagenen israelitischen Manns, der mit der Midianiterin erschlagen wurde, war Simri, des Sohnes Salus, des Fürsten eines Vaterhauses des Simeoniter. Und der Name der erschlagenen midianitischen Frau war Kosbi, die Tochter Zurs. Er war Stammeshaupt eines Vaterhauses unter den Midianitern. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Befeindet alle Midianiter und schlagt sie, denn sie haben euch befeindet durch ihre List, womit sie euch überlistet haben in der Sache des Peor und in der Sache des Kosbi, der Tochter eines Fürsten von Midian, ihre Schwester, die am Tag der Plage wegen des Peors erschlagen wurde. Was für ein mutiger Mann mit Durchblick war Phinehas. Das ist ein Vorbild für wie wir für die reine Anbetung Gottes einstehen sollten. Wir sollten Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Phinehas führt in seine Konfrontation mit den 2,5 Stämmen 2 Begebenheiten auf. Das erste ist das, was wir jetzt gerade gelesen hatten, und das zweite ist die Geschichte von Achan. Und da war es auch, weil ein einziger Mensch gesündigt hat, gegen Gottes Gebote gehandelt hat, sind viele andere Leute gestorben, bis diese Sünde aufgedeckt wurde. Beide Male werden wegen der Sünde einzelner Menschen die ganze Gemeinde bestraft. Es geht den 10 Stämmen darum, dass die 2 Stämme nicht treu, also sie sehen, dass die 2 Stämme nicht treu zu Gott sind. Das ist die Anschuldigung, die sie bringen. In Vers 16 lesen wir von Treulosigkeit, dass sie sich abwenden und sich empören. Mit empören ist rebellieren gemeint in Vers 18. Nochmal, sie ziehen hier den Strich und sagen, wenn ihr nicht treu seid, dann müssen wir euch ausrotten, weil mit euch zusammen können wir nicht eine reine Anbetung halten. Kurz zu unserer Zeit in dem Neuen Testament ist die Gemeindezucht verhältnismäßig mild, wo wir aber auch das zum Ausdruck bringen. Wenn jemand sich so benimmt und so handelt, dass er nicht treu ist dem Gott gegenüber, den wir gemeinsam anbeten, dann können wir keine Gemeinschaft mit dieser Person haben. Es braucht uns nicht zu wundern, wenn die Kirche und die Gemeinden in Deutschland aussterben, weil wo eine Abwendung von Gott stattfindet, kann keine reine Anbetung stattfinden. Mit der Sünde gilt es, einen klaren Schnitt zu machen. Sonst handelt Gott, und wer es in Offenbarung steht, würde den Leuchter aus ihrer Mitte nehmen. Reine Anbetung ist nur möglich, wenn Einheit herrscht. Einheit kann jedoch nicht im Angesicht von Menschen, die Gott gegenüber nicht treu sind, stattfinden. Reine Anbetung ist nur möglich, wenn Einheit herrscht. Und Einheit kann jedoch nicht im Angesicht von Menschen, die Gott gegenüber nicht treu sind, stattfinden. Die Rubeniter hätten an dieser Stelle sich beschweren können und sagen können, schaut doch auf euch selbst. Ihr macht nicht mal das, was Gott euch befohlen hat. Ihr solltet ja gegen die Kanaaniter in den Krieg ziehen und sie ausrotten. Schaut doch auf euch selbst, wo ihr uns kommt und uns hier anschuldigt und falsch anschuldigt. Aber das tun sie nicht. Das rechtfertigt nicht die falsche Anschuldigung. Aber sie lassen sich nicht davon abbringen, wofür sie diesen Altar gebaut haben. Sie verlieren nicht den Blick, weshalb sie den Altar gebaut haben. Und der Grund, wieso sie den Altar gebaut haben, war, damit Einheit entsteht. Und wenn sie jetzt anfangen würden, sich zu beschweren, wie die 10 Stämme jetzt gegen ihnen kommen und sie falsch anschuldigen, dann könnte es sehr wahrscheinlich zu Streit führen und die Einheit wäre tatsächlich gefährdet und zerstört. Und somit kommen wir zum dritten Punkt. In der Treue zur Einheit des Bundesvolkes. In diesem Kapitel werden 2 wichtige Punkte gemacht. Und ich finde, Gottes Wort ist hier einfach so genial, wie es zum Ausdruck bringt. Es ist ein meisterhaft literarisches Kunstgriff hier. Und sie scheinen sich fast zu widersprechen, aber ich hoffe, dass wir jetzt das gemeinsam sehen können. Ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen. Der erste Punkt oder die Wichtigkeit des ersten Punktes wird durch die Erzählung der Geschichte zum Ausdruck gebracht. Das ist das, was wir jetzt auch behandelt haben, dieser Altar, der gebaut wird und die Kinder, 10 Stämme, kommen gegen die 2 Stämme und sagen, reine Anbetung muss stattfinden. Das ist der erste Punkt, der wird durch die Erzählung der Geschichte deutlich gemacht. Der zweite Punkt wird durch die Struktur des Kapitels deutlich gemacht. Ab Vers 10 bis Vers 34, wo es um den Altar geht, findet eine literarische Struktur statt, die die hebräische Sprache oft verwendet, um einen sehr wichtigen Punkt zu setzen, um klarzumachen, worum geht es hier. In der deutschen Sprache oder in unserer Sprache heute würden wir vielleicht eine These setzen am Anfang und dann Argumente aufbauen, um diese These zu unterstützen. Oder wenn wir eine Geschichte erzählen, erzählen wir die Geschichte und dann kommt die Pointe ganz am Ende. In der hebräischen Sprache ist es anders. Ihre Pointe fällt in der Mitte von dem, was sie erzählen. Also der eine Punkt wird durch die Geschichte deutlich gemacht und der zweite Punkt wird durch die Struktur deutlich gemacht. Ich halte euch jetzt ein bisschen hin, bevor wir zur Pointe kommen, wollen wir uns die Rubeniter und die Gaditer anschauen. Wir sehen zuerst, wie aufrichtig die 2,5 Stämme es mit dem Altarbau eigentlich gemeint haben. In Vers 22 sagen sie nämlich zweimal, der Gott der Götter, der Herr. Der Gott der Götter, der Herr. Er weiß es. Der Gott, der die Herzen kennt, der in unser Innerstes schauen kann, vor dem nichts verborgen ist. Er weiß, wie wir es gemeint haben. Und jetzt soll das Volk Israel auch wissen, wie sie es gemeint haben. Sie ziehen Gott als Zeuge auf ihre Seite. Wir haben das nicht gemacht, um treulos zu handeln gegenüber Gott. Und das tun sie zum Ausdruck bringen, indem sie aufzählen, dass sie diesen Altar nicht gebaut haben, um all diese verschiedenen Opfer darauf zu bringen, sondern um als ein Zeichen, als ein Zeugnis, dass sie zum Rest des Volkes Israels gehören. Weil sie haben nämlich ein offensichtliches Problem gesehen. Ein Problem, das vielleicht den anderen Stämmen nicht aufgefallen ist. Dieses Problem ist entstanden auf Grundlage ihrer Entscheidung, weil sie nicht über den Jordan ziehen wollten, um dort ihr Erbteil in Besitz zu nehmen. Jedoch hatte Gott diese Entscheidung gesegnet, ihnen das Land gegeben, weil sie jetzt auch für Israel gekämpft haben. Der Jordan als Fluss führte nämlich eine Funktion aus, die nicht hilfreich ist, um die Einheit des Volkes zu stärken. Er dient nämlich als Grenze. Und eine deutlichere Grenze als ein Fluss gibt es, glaube ich, in der Natur nicht. Es trennt. Ein Fluss trennt zwei Seiten. Für uns gehören Brücken zum Alltag. Und daher sehen wir diesen trennenden Faktor nicht so deutlich, wie es das Volk Israel damals wahrgenommen hat. Brücken waren für die damalige Zeit noch nicht gängig, wenn dann sehr, sehr selten. Und hier ist es sehr vorbildhaft, dass die Rubeniter und die Gaditer schon Vorsorge leisten für die nächste Generation. Vers 24. Wenn eure Kinder zu unseren Kindern sagen, ihr gehört nicht zu uns, weil ihr nicht innerhalb des verheißenen Landes seid, können wir auf diesen Altar hinweisen und sagen, das soll als Zeugnis sein, dass wir zu euch gehören. Damit kommen wir jetzt zu dieser Pointe der Geschichte und ich habe es jetzt schon anklingen lassen. Es ist der Abschnitt, der quasi in der Mitte stattfindet, aber es ist nicht irgendwie die Anzahl an Buchstaben oder die Anzahl an Wörter oder die Anzahl an Verse, die wir betrachten, sondern es ist der Gedanke. Und ich würde jetzt quasi ab Vers 10, die Verse 10 bis 34 quasi gedanklich euch darstellen, um quasi auf diese Pointe hinzuführen. Und ich würde jeweils immer das Erste und das Letzte, das wir quasi in der Mitte zu Ende kommen. Also Vers 10 und 11, der Gedanke ist, dass die Ostländer, also die 2,5 Stämme, sie bauen ein Altar. Gegenzug, Vers 43, die Östländer, die 2,5 Stämme, die benennen den Altar. Vers 12, die 10 Stämme bereiten sich, um in den Krieg zu ziehen. Vers 33, die 10 Stämme sagen den Krieg ab. Die Verse 13 bis 15, die 10 Stämme senden eine Delegation. Vers 32, die Delegation kehrt zurück. Vers 15 bis 20, die Delegation beschuldigt die 2,5 Stämme. Vers 30 bis 31, die Delegation akzeptiert die Erklärung, die die 2,5 Stämme geben. Vers 21 bis 23, die 2,5 Stämme weisen die Anschuldigung zurück. Vers 29, die 2,5 Stämme weisen die Anschuldigung erneut zurück. Und in der Mitte, da treffen wir es jetzt, Vers 24 bis 28, die 2,5 Stämme erklären den Altar. Es geht bei dieser Erklärung um den Altar, den 2,5 Stämmen, dass die Einheit bewahrt wird. Und sie wollen Gott treu nachfolgen. Sie wollen, dass die Generationen nach ihnen Gott treu nachfolgen. Aber Gott treu nachzufolgen, war das nicht auch das Anliegen von den 10 Stämmen auf der anderen Seite vom Jordan? Sie wollten die Einheit bewahren, aber wussten, sie konnten nicht mit Leuten die Einheit haben, die nicht treu sind. Also es geht beide Seiten darum, die Einheit zu bewahren und treu zu sein. Sie kommen jedoch jeweils von einer anderen Perspektive. Das ist wie zu dieser Jahreszeit, wenn man die Heizung wieder aufdreht und eventuell immer wieder mal Diskussionen entstehen, wenn es ums Lüften geht. Lohnt sich das Lüften? Wann sollte man lüften? Wie oft sollte man sich lüften? Und ja, meine Frau und ich saßen einmal zum Frühstück am Tisch und das Thema kam auf übers Lüften. Und wir haben die Frage gestellt, ja, lohnt sich das Lüften, wenn die Luft draußen feuchter ist als drin? Und ich habe behauptet, die Heizung macht die Luft nicht trockener. Meine Frau hat behauptet, die Luft wird durch die Heizung trockener. Wir haben versucht, uns gegenseitig zu erklären, warum wir jeweils die richtige Sicht haben. Bis wir endlich dann gegoogelt haben, worum es geht. Wir hatten beide recht. Jedoch habe ich mich auf die absolute Luftfeuchtigkeit bezogen und meine Frau hat sich auf die relative Luftfeuchtigkeit bezogen. Wir haben nur zwei andere Schwerpunkte gelegt. Die Luft wird tatsächlich nicht trockener, weil das Wasser im Raum bleibt. Aber weil die Luft wärmer wird, kann es mehr Wasser aufnehmen und darum wird sie auch trockener. Ähnlich ist es hier. Die zwei Anliegen von dem Volk Israel ist, die eine Anliegen ist, wir wollen eine reine Anbetung und reine Anbetung können wir nur mit treuen Leuten haben. Und dem anderen Volk ging es, wir wollen Gott treu sein, aber das können wir nur, wenn es Einheit gibt. Hätten die zwei Stämme sich jetzt wegen den Randsachen sich gestritten, wer was gesagt hat, dass sie aus Hörensagen reagiert haben und dass sie jetzt einfach sich falsch angeschuldigt haben, dann hätte sicherlich ein Streit, ein Krieg ausgebrochen. Und das, wonach beide Seiten sich eigentlich getrachtet haben, gestrebt haben, wäre nicht stattgefunden. Und zwar die Einheit. Den zwei Stämmen war es wichtig, ohne Einheit besteht die Gefahr der Treulosigkeit. Ohne Einheit besteht die Gefahr, dass Treulosigkeit stattfindet, sehr hoch. Wir brauchen einander und wir brauchen den Zugang zu der reinen Anbetung Gottes, damit wir treu bleiben. Wir wollen nicht gezwungen werden, treulos zu werden. Was bedeutet das alles für uns? Als Gemeinde Gottes sind wir durch Jesus Christus und keinem anderen und nichts anderem zusammengesetzt zu einem Leib. Das Opfer Jesu Christi ist der einzige Weg, um in diese Gemeinschaft hineinzukommen und diese Gemeinschaft zu bleiben. Dieses Opfer ist das Wertvollste und das Herrlichste, was es gibt. Es gibt nichts, das es überbieten kann. Und Jesus ruft uns auf, ihm treu zu sein und die Einheit zu bewahren, die er gestiftet hat. Dass wir ihm anhangen und uns nicht abwenden von ihm. Und das soll durch unsere Anbetung und durch die Einheit zum Ausdruck kommen. Paulus schreibt es folgendermaßen in Epheser 4, 5: So mahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und ein Vater, über allen und durch alle und in euch allen. Jedoch wird diese Treue und das Trachten nach Einheit stets angefochten. Wenn nicht von außen, dann von innen. Und das ist eine Strategie, zu der der Feind oft greift. Die Einheit in der Gemeinde zu untergraben und zum Bröckeln zu bringen und zu zerstören. Weil wenn wir allein unterwegs sind, sind wir einfache Beute für ihn. Wir verlaufen uns schnell. Wir brauchen einander, weil keiner von uns alles weiß und alles sieht. Wir befinden uns schnell auf falschen Wegen, auf Irrlehren, lassen wir uns vielleicht schneller ein, wenn nicht jemand neben uns ist und sagt, hey, das hat nicht gestimmt, was er da gesagt hat. Auf bestimmte Aspekte des Lebens sind wir nicht ausgewogen und haben nicht eine gesunde Sicht, wie wir diesen Bereich unseres Lebens ausleben sollen. Wir können schnell anfangen, Lehren aufzunehmen, die oberflächlich gut scheinen, doch tiefer, langfristiger, nicht die gesunde Lehre entsprechen. Und daher gilt es, dass wir, wenn jemand, der behauptet, Christ zu sein und nicht so lebt, wenn er sich abwendet von Gott und wenn er meint, einen anderen Altar bauen zu müssen, dass wir dafür einstehen und ihn ermahnen und zurechtweisen. Und das gilt vor allem in unserer Gemeinde. Gemeinde Jesu Christi, wir brauchen einander. Uns gegenseitig zu ermahnen in allererster Linie, dass wir in einer reinen Anbetung Gottes bleiben. Wir könnten Fragen stellen wie, hey, du scheinst in letzter Zeit nicht so häufig zu den Gemeindeveranstaltungen gekommen zu sein. Oder, hey, du kommst regelmäßig zum Gottesdienst und bist Mitglied in der Gemeinde. Wie bringst du dich ein? Welche Dienste machst du? Oder, du hast mir gerade erzählt, dass du so viel los hast, so viel um die Ohren hast. Nimmst du dir auch Zeit, gut Zeit, mit Gott in seinem Wort und im Gebet? Ein praktischer Weg, wie wir das besser ausrichten können oder aufeinander auch Acht haben können, ist, dass wir Rechenschaftspartner bilden. Es muss nicht jeder über jeden Bescheid wissen in Bezug auf Herzensangelegenheiten. Aber stellt euch gegenseitig Fragen, die das Herz prüfen. Gibt es irgendwas, mit dem du dich gerade zu viel beschäftigst? Macht es dir Freude, in Gottes Wort zu lesen? Wenn es stressig ist, wo rennst du hin, um Ruhe zu finden? Auszeit dir zu nehmen, Linderung zu finden? Gibt es jemanden in der Gemeinde, der dich verletzt hat und du darum auf Distanz gehst? Gibt es jemanden, den du es schwer findest, zu vergeben? Das Ausschauhalten aufeinander ist so wichtig und wertvoll. Und doch so oft, wenn uns jemand mit diesen Fragen und dieser Einstellung auch kommt, um uns zu ermahnen, schalten wir oft auf Verteidigung. Wir sehen es als Angriff auf unseren Glauben. Lass uns die Einheit als Fokus setzen und nicht dem Feind Raum geben, sein Ziel zu erreichen, indem wir anfangen, auf die Aspekte zu blicken, die schnell in unseren Augen fallen. Ja, du hast nur über Hörensagen gehört, dass ich nicht in den Gottesdienst komme, oder du hast nur über Hörensagen gehört, dass ich das und das gemacht habe. Guck doch selbst in deinem Leben, bevor du auf mich deinen Finger zeigst oder richtest. Wir beschweren uns, warum die Personen nicht auf einen zuerst zukommen und mit einem selbst erst besprechen, bevor sie einem anfangen zu beschuldigen. Wir sind oft nicht bereit zu gestehen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wenn wir des Besseren belehrt werden, geben wir nicht zu, dass die andere Person recht hatte. Wir sind oft so fixiert, was die anderen falsch machen, und vernachlässigen es, auf uns selbst zu blicken. Und wenn wir diese Sachen im Fokus haben, diese äußerlichen Aspekte, kann es schnell dazu führen, dass tatsächlich der Feind Raum gewinnt und die Einheit zerstört, die wir haben. Lass uns im Herzen behalten, dass die andere Person es auch gut meint, wenn sie uns ermahnen. Dass ein Anliegen hat, dass die Einheit bewahrt bleibt, dass reine Anbetung erhalten bleibt. Lass uns also diese zwei Aspekte nicht vergessen, wenn wir nach Einheit streben. Gott will, dass wir nach Einheit trachten. Einheit kann jedoch nicht bestehen mit Menschen, die nicht treu zu Gott stehen. Und die Treue wird durch die Einheit gestärkt. Amen.